The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Mittwoch, der 29. Oktober.
Wir machen die Grundsicherung auch aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger gerechter. Leistungen soll nur bekommen, wer auf sie angewiesen ist.
So SPD-Bundesarbeitsministerin Bärbel Baas vor 3 Wochen auf einer Pressekonferenz, nachdem sich der Koalitionsausschuss auf die Ausgestaltung einer Reform des Bürgergelds geeinigt hatte. Dort sagte sie auch:
Arbeitsverweigerer erhalten somit zukünftig keine Leistung mehr.
Und ebenso kann sogenannten Terminverweigerern, also Grundsicherungsbeziehern, die mehrfach Termine im Jobcenter nicht wahrnehmen, die Leistung auf Null gesetzt werden. Auch das gehört zur Gerechtigkeit, von der Bärbel Baas spricht, denn Solidarität verpflichtet. Nicht nur diejenigen, die sie gewähren, sondern auch diejenigen, die sie in Anspruch nehmen. Nun ist das Solidaritätsverständnis in der deutschen Sozialdemokratie offenbar eine Auslegungssache. In einem Mitgliederbegehren wenden sich jetzt SPDler wie der JUSO-Vorsitzende Philipp Türmer, die Europaabgeordnete Maria Neuchel und der Staatssekretär für Soziales im Berliner Senat, Aziz Boskurt, gegen die geplante Reform. Ihre Kritik? Die SPD dürfe keine Politik mittragen, die Armut bestrafe. Anstatt die Debatte auf symbolpolitische Maßnahmen zu lenken, müsse es um die Ursachen von Armut gehen. Und daher fordern sie, die Sanktionen beim Bürgergeld nicht zu verschärfen und mehr Unterstützung sowie psychosoziale Hilfe für Betroffene. Es ist zwar nicht die erste Reihe der SPD, die hier aufbegehrt, doch in ihrer Initiative offenbart sich ein ungeklärter innerparteilicher Konflikt, der ans Grundsätzliche geht. Wie ist ein Sozialstaat zu gestalten, der demografischen und wirtschaftlichen Realität gerecht wird? Die Reform des Bürgergelds ist eine Annäherung an diese Realität und an ehemalige sozialdemokratische Wähler. Sie stößt aber auf Widerstand in den Teilen der Partei, die die SPD als bessere Linkspartei verorten wollen, die die Koalition mit der Union nicht als Chance, sondern als Last begreifen, die fürchten, die CDU dränge die SPD nach rechts. Das von den Sozialdemokraten lange kultivierte und im Bundestagswahlkampf auf die Spitze getriebene Bild von Friedrich Merz als ein Mann mit Hang zum Rechtspopulismus, es hat sich offensichtlich in so manchem Genossenkopf festgesetzt. Nicht von ungefähr heißt es in dem Mitgliederbegehren, die SPD müsse sich auf Instrumente wie die Vermögenssteuer konzentrieren, statt populistischen Forderungen nachzugeben. Ein Sozialstaat in Robin Hood-Manier, den Reichen nehmen und den Armen geben. Diese simplifizierte Vorstellung von Gerechtigkeit, sie passt nicht zur Komplexität der Herausforderungen, vor denen das soziale Sicherungssystem steht. Und solange Teile der SPD in der CDU keinen Partner auf Zeit, sondern einen Gegner für immer sehen, wird diese Koalition nicht die Kraft für die notwendigen Reformen aufbringen können.
Wir haben jetzt sehr lange über diese Grundsicherung gesprochen und wir haben viele Menschen bei den Debatten in unterschiedlichster Art und Weise verunsichert. Und deshalb bin ich sehr, sehr dankbar, dass uns gestern im Koalitionsausschuss gelungen ist, hier eine politische Einigung herzustellen.
So hat es Bärbel Baas auf der eingangs erwähnten Pressekonferenz formuliert. Worte, die offenbar nicht bei jedem in der SPD angekommen sind. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Professor Moritz Schularik ist Präsident des Kiel-Instituts für Weltwirtschaft. Für das ökonomische Handeln der Bundesregierung in Sachen China und Wirtschaftspolitik findet der Ökonom klare Worte.
Ich habe nicht das Gefühl, ich versuche es mal diplomatisch auszudrücken, dass es in der Bundesregierung ein intellektuelles Kraftzentrum gibt aktuell.
Börsenreporterin Anne Schwedt kennt die neuen Zahlen von PayPal. Außerdem hören wir die schönste Stimme des 20. Jahrhunderts und wir freuen uns über ein Gerichtsurteil zur Causa Eierlikör. Deutschland stagniert, staatliche Investitionen steigen, private Investitionen sinken. Und das Land erlebt gerade die Folgen seiner Abhängigkeit von China und den USA. Darüber spreche ich mit Professor Moritz Schulerig, Präsident des Kiel-Instituts für Weltwirtschaft. Er ist Volkswirt und auch Mitglied im Beraterkreis des Bundeswirtschaftsministeriums für Sicherheits- und Verteidigungsindustrie. Gerade erst ist er von einer China-Reise zurückgekehrt. Warum Europa der Käse zwischen den Sandwich-Scheiben USA und China ist, was Deutschland tun müsste, um Eigenständigkeit zurückzugewinnen, das hören Sie jetzt. Guten Morgen, Herr Schulerig.
Guten Morgen, Frau Rosenfeld.
Herr Schulerig, am Donnerstag werden sich Donald Trump und der chinesische Präsident Xi treffen. Und schon jetzt ist die Rede von einem großen Deal, den es dann geben wird. Welche Rolle spielt denn Europa überhaupt noch in diesem Zwei-Mächte-Konzert?
Und das ist aber eine einfache Frage zum Tagesanfang. Gar keine. Also weder auf chinesischer Seite noch auf amerikanischer Seite ist Europa irgendwie eine große Nummer oder ist in den Gesprächen zentral.
Zugleich aber ist Europa sowohl auf China als auch die USA angewiesen. Also was tun?
Ja, da ist eine ganze Menge zu tun. Also wir sind ein bisschen das beste Bild ist, dass wir so ein Sandwich sind. Ne? Wir sind sozusagen in der Mitte, es gibt oben eine Scheibe Brot, das ist die USA und unten eine Scheibe Brot China und wir sind irgendwie in der Mitte eingeklemmt zwischen den beiden.
Das Salatblatt sozusagen.
Sozusagen das Salatblatt oder der, was auch immer, vielleicht der Käse. Und wir sind in dieser Position, die ist natürlich nicht ganz angenehm. Da gibt es auch noch andere Länder, auch die sich zwischen diesen beiden immer mehr auch ja konkurrierenden und sich gegenseitig sozusagen das Wasser abgabenden Großmächten positionieren müssen. Wir sind bei den Chips und der ganzen Technologie, die daran hängt, sieht man das ja sehr schön. Auf der einen Seite verbieten uns die Amerikaner Chips bzw. Equipment zum Herstellen von Chips an die Chinesen zu exportieren und auf der anderen Seite verbieten uns jetzt die Chinesen im Gegenzug oder restringieren die Exporte von seltenen Erden, sodass wir auch gewisse Dinge in der Industrie nicht mehr herstellen können. Und eigentlich haben wir mit dem Ganzen gar nichts zu tun, denn es ist weder unsere Chips noch sind wir sozusagen Teil dieser Großmachtrivalität. Also schwierige Lage. Ganz am einfachsten wäre es, wenn Europa etwas hätte, was der Rest der Welt will. Und dann könnten wir nämlich mitspielen. Leider haben wir zurzeit nicht so richtig noch was, was der Rest der Welt will. Nicht mal unsere Autos. Wir sind leider technologisch nicht mehr dort, wo wir vielleicht mal waren oder wo wir auch wieder hin müssen, sodass die anderen sehr stark auf uns angewiesen sind. Jedenfalls nicht ganz kurzfristig. Und das ist keine gute Verhandlungsposition.
Sie haben jetzt gerade schon die Abhängigkeiten Europas und auch Deutschlands von China beschrieben. Wir erleben es ja gerade bei den Chips für die Autoindustrie oder seltene Erden. Da sehen wir, dass China das ja auch als Druckmittel einsetzt. De-Risking, das ist ja schon zu Ampelzeiten die Strategie gewesen, wie man sich unabhängiger machen möchte. Jetzt erleben wir ja de facto, daraus ist nichts geworden. Ist De-Risking also nur ein frommer politischer Wunsch, der an der Realität zerschellt?
De-Risking ist etwas, was wir viel besprochen und studiert haben, was aber in der Praxis, in der Umsetzung nicht weit vorangekommen ist. Das muss man einfach so sagen. Die Argumente, warum man dann vorausschauend doch nicht so viel macht, sind eigentlich immer die gleichen. Das hatten wir beim russischen Gas ja auch schon. Und am Ende haben wir bei Russland natürlich beim Gas, aber inzwischen jetzt auch bei China gesehen, dass sie das sehr wohl auch machen, zumindest androhen und sozusagen ihre Muskeln spielen lassen, einfach mal zeigen, was sie alles können. Und da muss man einfach sagen, China hat sich in vielen dieser kritischen Mineralien eine ganz zentrale Position im Welthandel und in den industriellen Produktionsketten global mit sehr gezielter staatlicher Politik auch geschaffen und zeigt jetzt dem Rest der Welt, was es kann, wenn es will. Ich glaube allerdings nicht, dass Europa das erste sozusagen im Fadenkreuz stand. Es ging wirklich stärker um die USA, aber wir sind, ich sag mal, Kollateralschaden, der jetzt aber in China nicht weiter beachtet wird.
Wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre, bekomme ich den Eindruck, eigentlich sind wir China hilflos ausgeliefert.
Wir müssen einfach strategischer werden, ich sag's mal so. Die Frage mit dem, die Politik dazu bekommen, vorausschauend etwas zu machen, was kurzfristig Geld kostet. Und es kostet ja Geld, sich zu diversifizieren, andere Herkunftsländer zu identifizieren, womöglich neue Rohstoffe irgendwo in der Welt abzubauen, die Fabriken zu bauen, um sie dann industriell aufzubereiten. Das sind alles Investitionen, die heute gemacht werden müssen. Und das ist immer viel einfacher zu sagen, ach, wird schon nicht passieren, die Chinesen geben uns das so billig, die verdienen ja damit Geld und es wird alles nicht so schlecht, wie man es erwarten kann. Und dann kommt's halt doch und dann ist das Geschrei groß und dann hat man erstmal ein paar Jahre verloren und muss dann wahrscheinlich, weil es jetzt die ganze Welt macht, mit viel höheren Kosten das Gleiche machen. Also gerade die deutsche Politik, das muss man ihr schon lassen, ist Weltmeister im Reagieren und nicht im proaktiv Probleme angehen.
Wenn wir jetzt über De-Risking oder Resilienz reden, wie immer wir es nennen mögen, dann ist ja die Grundfrage, wie lässt sich das eigentlich mit marktwirtschaftlichen Prinzipien vereinen? Also die Industrie kauft doch dort ein, wo ein Produkt am günstigsten ist, ob es nun verarbeitete seltene Erden, Chips oder auch Stahl sind. Und konsequent Abhängigkeiten zu reduzieren, bedeutet doch, dass wir höhere Preise in Kauf nehmen müssen.
Aus betriebswirtschaftlicher Perspektive, aus der Perspektive der einzelnen Unternehmen, muss man einfach sagen, das, ökonomisch verstehen wir das ganz gut. Die Unternehmen gehen halt dahin, wo es am billigsten ist. Und das macht jede Firma für sich. Und am Ende steht dann die deutsche Volkswirtschaft da mit einem großen Klumpenrisiko aus China. Das ist eigentlich sozusagen im ökonomischen Lehrbuch der Standardfall. Das sind sogenannte negative externe Effekte, die dadurch das einzelwirtschaftliche Handeln ausgelöst werden. Und das ist so ein bisschen wie bei der Umweltverschmutzung und so weiter. Da muss dann der Staat letztlich regulierend eingreifen und sagen, ihr müsst diversifizieren, Einkaufsmärkte breiter aufstellen, damit diese volkswirtschaftlichen Abhängigkeiten nicht zu groß werden.
Was heißt das denn jetzt konkret? Was muss die schwarz-rote Regierung jetzt auf den Weg bringen, damit man zumindest langfristig ein freieres, unabhängigeres Land ist in wirtschaftlicher Perspektive?
Also jetzt fragen Sie den Wissenschaftler und der Wissenschaftler sagt, wir müssen erstmal ganz, ganz schnell und ganz dringend verstehen auf sehr detaillierter Ebene, wo diese Abhängigkeiten sind. Das ist das eine. Und das andere ist dann zu überlegen, welche Ausweichstrategien haben wir? Ich gebe Ihnen ein Beispiel. China hat schon mal 2012 den Export von solchen seltenen Erden nach Japan blockiert. Und dann haben die Japaner sich das auch angeguckt und haben herausgefunden, wir nutzen eine ganze Menge seltener Erden in Dingen, wo wir eigentlich auch andere Dinge einsetzen können. So, und wenn wir wirklich verstanden haben, auch dann die nächsten Abhängigkeiten durchforsten, nicht immer nur der Geschichte hinterherlaufen, sondern auch mal vor die Kurve kommen. Wir wissen etwa bei der Pharmazie, bei den pharmazeutischen Wirkstoffen sind wir auch. Also wir können in Europa keine Antibiotika herstellen, ohne dass China uns das erlaubt. Wollen wir das? Oder wollen wir da heute schon sagen, das ist eine Abhängigkeit, die geht uns auch zu weit. Da müssen wir jetzt anfangen, in Europa, auch wenn es uns ein paar Cent mehr kostet pro Tablette, die entsprechenden Kapazitäten vorzuhalten.
Das heißt aber, am Ende braucht es auch die Bereitschaft der Verbraucher, mehr Geld für Produkte auszugeben.
Ja, nehmen Sie die Antibiotika, die wir gerade hatten. Da sind wir, die aktuellen Zahlen sind so 85-90% der Vorstoffe, die man braucht, um Antibiotika herzustellen, kommen aus China. Also wenn China da irgendwann Nein sagt, dann haben wir ein Problem mit ganz einfachen Dingen wie Infektionen. Da muss man sagen, das wird uns diese Resilienzstrategie, diese Versicherung, wird uns was kosten. Und das kann man, also man sagt dann, okay, dann bauen wir jetzt hier die Fabriken, halten die Kapazitäten vor. Da kann man industriepolitisch drüber nachdenken, dass man sagt, der Staat zahlt einfach dafür, dass es in Europa diese Kapazitäten gibt. So wie wir das ja bei der Pandemie, auch bei den Impfungen auch gemacht haben, zahlt einfach eine gewisse Prämie an die europäische Industrie, dass sie diese Kapazitäten haben. Das, was die Amerikaner machen, ist auch eine Option, sicherlich die schlechteste, nämlich das über Zölle grundsätzlich zu machen, zu sagen, das wird so teuer, das Zeug zu importieren, dass man es lieber zu Hause macht.
Eine letzte Frage. Haben Sie den Eindruck, dass die Bundesregierung verstanden hat, worum es jetzt geht?
Ich habe nicht das Gefühl, ich versuche es mal diplomatisch auszudrücken, dass es in der Bundesregierung ein intellektuelles Kraftzentrum gibt aktuell, das sich dieser ganzen verwobenen Probleme im Bereich der viel, viel schnelleren Aufrüstung und der in Verteidigungsinvestition, der ökonomischen Resilienz in einer Weltwirtschaft, in der wir zwischen diesen beiden Gorillas China und USA, die uns beide nicht mehr freundlich gesinnt sind, in so eine Sandwich-Position kommen, die sich auch den Fragen von Wettbewerbsfähigkeit und europäischer, ganz wichtig, sagen wir mal, europäischer Resilienz über Kapitalmarktunion, über einen stärkeren Binnenmarkt annimmt. Also dieses intellektuelle Kraftzentrum, das dann auch noch genug übrig hat, um das umzusetzen, sehe ich nicht. Aktuell, vielleicht ist es der Nationale Sicherheitsrat irgendwann mal, aber aktuell klafft da eine beängstigt große Lücke in der politischen Infrastruktur und der intellektuellen Infrastruktur im Land.
Herr Schularek, ich danke Ihnen sehr für Ihre deutlichen Worte und wünsche Ihnen einen schönen Tag.
Vielen Dank.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da gibt es Neuigkeiten von PayPal, dem digitalen Finanzdienstleister. Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt hat alle Zahlen für uns parat. Also ab nach New York und einen wunderbaren guten Morgen, liebe Anne.
Hallo Dagmar. Ja, PayPal hat mit starken Quartalszahlen für einen echten Kurssprung an der Wall Street gesorgt. Der Gewinn lag gut 12% über dem Vorjahr und auch der Umsatz konnte um etwa 7% zulegen. Beides besser als von Analysten erwartet. Für besonders viel Fantasie sorgt auch die neue Partnerschaft mit OpenAI. Künftig können Nutzer direkt aus ChatGPT heraus Zahlungen über ihr PayPal-Konto abwickeln. Das öffnet den Zugang zu hunderten Millionen Tech-Usern und wird als echter Wachstumsbooster gesehen. Auch die Tochterfirma Venmo von PayPal läuft rund. Hier wurde das Transaktionsvolumen zweistellig gesteigert, was den jüngeren Nutzern entgegenkommt. Der positive Ausblick sorgte für einen Kurssprung zwischenzeitlich von über 11%. Die Aktie erreichte damit das höchste Niveau seit über einem halben Jahr. Zusätzlich kündigte PayPal auch erstmals eine kleine Dividende an. Anleger werten das jetzt als Signal, dass sich die Firma nach dem schwierigen letzten Jahr wieder deutlich stabilisiert hat, Dagmar.
Und Dagmar? Was geht eigentlich gar nicht?
Ein Eierlikör ohne Ei herzustellen, das geht nicht. In dem Falle ist es nämlich einfach nur, Sie ahnen es, ein Likör ohne Ei. Und ja, es gibt einen kleinen Produzenten in der Provinz von Schleswig-Holstein, der hat seinen Likör genauso genannt. Likör ohne Ei. Als Gag, denn das Getränk wird vegan hergestellt, 17% Alkohol, 0% Ei. Wer sich daran störte, war der sogenannte Schutzverband der Spirituosenindustrie. Der fand, der Name Likör ohne Ei stellt eine gedankliche Verbindung zum Thema Eierlikör her. Sauer Ei. Das Ganze ging allen Ernstes vor das Landgericht Kiel und das entschied am Ende, doch, man kann das Gesöff so nennen. Europarechtliche Verbraucherschutzvorschriften werden nicht verletzt. Der vegane Schnapsbrenner kann sich also ein Ei darauf pellen, was der Verband da moniert hat. Und die Justiz Kiel, die ist bestimmt auch froh, dass sie wieder wichtigere Themen beackern kann. Ist ja auch ein Landgericht und kein Eiergericht.
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Dass der Name der Sängerin Maria Callas wie so oft ein erfundener Künstlername war. Doch im Gegensatz zu vielen anderen stammte dieser nicht von einem Manager, sondern von ihrem Vater. Die Familie war in den 1920er Jahren aus Griechenland nach New York ausgewandert. Ein neuer Anfang in einer fremden Welt. Und wie so viele Migranten damals hatten die Kalogiropoulos zu kämpfen. Der Vater, Apotheker in Manhattan, wollte seinen American Dream leben. Doch der Name war zu lang, zu fremd, zu schwer auszusprechen. Also machte er das, was viele Einwanderer damals taten. Er vereinfachte den Namen. Und so wurde aus Kalogeropoulos Callas. Und genau wie ihr Vater hatte auch die kleine Maria einen großen Traum. Sie wollte Sängerin werden, Opernsängerin. Zunächst studierte sie in ihrem Heimatland. In Athen besuchte sie noch als Teenager das Konservatorium, wo ihre außergewöhnliche Stimme schnell auffiel. Ihr Umfang reichte fast über 3 Oktaven und ihr Ausdruck war unverwechselbar. Kraftvoll, verletzlich, dramatisch und in den Jahren danach wurde aus dem Mädchen ein Star. Sie sang in ganz Europa, in Südamerika und kehrte schließlich als gefeierter Star in die USA zurück. Und am heutigen Datum im Jahr 1956 gab sie ihr amerikanisches Debüt auf der größten Bühne des Landes, sogar zur Saisoneröffnung, nämlich an der Metropolitan Opera in New York. In der Titelrolle von Bellinis Norma eroberte sie das Publikum mit einer Stimme, die wirklich alles konnte. Musik Das Publikum liebte sie und die Opernbühnen der Welt auch. Doch nur 2 Jahre später erlebte die Callas die Gnadenlosigkeit des Auditoriums. Als sie bei einer Aufführung in der Scala nach dem ersten Akt wegen gesundheitlicher Probleme die Bühne verließ, musste die Vorstellung abgebrochen werden. Die makellose Fassade der Callas begann zu bröckeln. Die Stimme, die einst mühelos über Orchester und Kontinente trug, wurde schwächer. Kritiker sprachen von Verschleiß, von Nervosität, von einer Sängerin, die zu viel gegeben hatte. Und gleichzeitig begann etwas Neues. Etwas, das nichts mit Musik zu tun hatte. Die Callas lernte den Reeder Aristoteles Onassis kennen. Sie trennte sich von ihrem Ehemann, zog sich aus vielen Engagements zurück und widmete sich ganz ihrer neuen Liebe. Die Liaison mit Onassis wurde zum Stoff für Boulevardblätter und Klatschspalten. Sie die gefeierte Diva und er der mächtigste Reeder der Welt. Doch als Onassis später Jackie Kennedy heiratete, blieb die Callas zurück. Verlassen, zurückgezogen und ohne Bühne. Ihre letzten Jahre verbrachte sie in Paris. Sie gab noch wenige Konzerte, unterrichtete junge Sängerinnen und lebte zurückgezogen in ihrer Wohnung. Am 16. September 1977 starb Maria Callas. Offiziell an Herzversagen. Manche sagen, an einem gebrochenen Herzen. Heute, fast 70 Jahre nach ihrem legendären Met-Auftritt, ehren wir Maria Callas mit der Liebe, die sie verdient hat und lauschen der Norma, gesungen von einer Frau, die alle Normen gesprengt hat. Bleiben Sie aufrecht, irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld.